Ja, an erster Stelle muss ich Gott Danke sagen für die Antwort aufs Gebet, denn mein Gebet war nämlich, Gott, ich möchte eine Predigt haben, die gut für euch ist, etwas, was euch beschäftigt, etwas, was euch Mut macht. Aber auch, wenn jemand hier sitzt, der heute Gott nicht in seinem Herzen aufgenommen hat, möchte ich Mut machen, tu diesen Schritt. Und ich bin auf Paulus sein Gebet gestoßen. Es geht heute nicht ums Gebet, nicht wie in meiner letzten Predigt, aber es ist ein Produkt aus diesem Gebet. Und heute, wo ich Eugen auch gesehen habe, dachte ich mir, er ist auch ein Produkt eines Gebetes. Meine Jungs, die haben echt jeden Tag für ihn gebetet und das mehrmals. Und ich fand das echt genial, wie was Gott aus Gebete macht. Aber andersrum wieder dachte ich auch an meinen Opa. Er hatte für meine Brüder gebetet, aber er hat es nie erfahren, dass sie sich bekehrt haben. Und Gebet ist echt etwas, was bewirkt, aber wo du nicht gleich eine Antwort bekommst. 2. Thessalonicher 1, 11 bis 12, da finden wir das Gebet von Paulus an die Thessalonicher. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache, und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringe, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm, gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Behaltet euch dieses Gebet im Hinterkopf. Es stritten sich die Gelehrten, ein katholischer Pfarrer und ein evangelischer. Der katholische Pfarrer behauptete, das Leben beginnt eines Menschen mit der Befruchtung der Eizelle. Und der evangelische Pfarrer musste natürlich widersprechen und sagte, okay, dass das Leben so früh beginnt, glaube ich nicht. Und schon sind zwei dominante Kerle aufeinander getreten und jeder möchte auf seiner Meinung stehen bleiben. Und ein jüdischer Pfarrer, Rabbi saß daneben und hörte diesem zu. Und diese Pfarrer dachten sich, okay, wir holen jetzt den Rat des Rabbis ein, in der Hoffnung, er bestätigt natürlich meine Meinung. So dachte jeder bei sich. Aber dieser Rabbi, der hatte seine eigene Meinung. Er brachte die dritte Meinung in dieses Gespräch mit hinein und sagte, das Leben beginnt dann, wenn die Kinder erst aus dem Haus sind. Wahrscheinlich hatte der viele davon und hat die Zeit nicht genossen. Das Leben beginnt weder für die Eltern, wenn die Kinder aus dem Haus ziehen, noch beginnt das Leben für dich mit der Befruchtung der Eizelle, sondern es hat schon begonnen, bevor dich deine Eltern gezeugt haben. Interessant. Ihr kennt alle die Frage, die zumindest Eltern sind, aber ein jeder Mensch hat es zumindest seinen Eltern auch gestellt. Papa, Mama, wo komme ich her? Wo war ich vor meiner Geburt? Wo war ich, bevor ich im Bauch meiner Mutter gelandet bin? Und es gibt da echt viele Witze drüber und sogar habe ich heute morgens noch einen bekommen. Und man erzählt, dass der Storch die Kinder spazieren getragen hat oder du warst der Käse im Schaufenster, sagt man dem Kind. Aber all das, das stimmt nicht. Du bist weder vom Storch spazieren getragen worden, noch warst du das Käsestück im Schaufenster, sondern du warst eine gute Idee von Gott. Psalm 139 haben wir heute schon gehört. Es war ein genialer Auftakt und ich war auch fasziniert über diesen Abschnitt. Denn Gott hatte nachgedacht. Gott, er wollte dich beschenken. Er wollte dich nicht nur beschenken für das kleine Stückchen Leben hier auf Erden, sondern in Ewigkeit. Und ich finde, Psalm 139 ist ein Beweis dafür. Und Psalm 139 nimmt hier eine wichtige Reihenfolge ein, die wir unbedingt beachten sollten. Denn in Vers 16 sagt aus, dass deine Augen, also Gottes Augen, sahen mich schon als ungeformten Keim und in deinem Buch waren geschrieben, alle Tage, die noch werden sollten. Wenn wir jetzt glauben, dass die Bibel wahr ist, ist das für mich eine Riesenantwort. Gott ist allsehend. Also ich kann noch nicht sehen, wer demnächst schwanger wird. Ich kann noch nicht sehen, wie derjenige aussieht. Gott kann es. Gott weiß, all die Tage, die wir leben werden, er hat sie ins Buch niedergeschrieben. Jeder von uns hat es schon mal getan oder tut es immer noch, sich etwas fragen. Und ich denke da ganz besonders an die Teens, die gerade in einer Umbruchphase sind, in einem echt, sagt man, anstrengenden Lebensalter vielleicht, aber das Leben ist echt anstrengend für sie, denn sie müssen lebenswichtige Fragen klären. Sie müssen entscheiden, welchen Abschluss soll ich machen, welchen Beruf soll ich erlernen, soll ich heiraten oder soll ich doch lieber ledig bleiben, was bringt mir mehr Glück, welche Sportart soll ich ausüben. Wir denken, okay, das sind alles banale Sachen, aber selbst eine Sportart, wenn wir einen Profifußballer betrachten, sein Leben ist sonntags nicht in die Kirche zu gehen. Ein Rennfahrer, der ist voll, sein Herz ist voll nur vom Rennen. Wie kann ich meine Zeiten optimieren? Wie kann ich den überholen und wie kann ich das machen? All diese Fragen sind sehr wichtig. Sie sind lebensentscheidende Fragen, aber dennoch Fragen, die nur entscheidend sind für die 60 bis 80 Jahre. Und dann gibt es noch die lebensentscheidenden Fragen, die Fragen, die über das Leben hinausgehen, die Ewigkeitsfragen. Stellt euch vor, ihr kommt in einen Flur. In diesem Flur befinden sich jede Menge von Türen. Auf der ersten Tür steht Evolution. Ein jeder Mensch wird damit konfrontiert. Jedes Kind, was spätestens in die Schule kommt, wird mit dem Thema Evolution konfrontiert. Wir gehen hinein und müssen feststellen, okay, es gibt Menschen, die behaupten, die Erde ist von einem Knall entstanden. Aber da jeder Mensch auf der Suche ist nach einem Gott, sagst du dir vielleicht, das ist vielleicht nichts für mich, ich gehe mal weiter auf die Suche. Du kommst wieder in diesen Flur und siehst die nächste Tür. Du siehst, da steht Atheismus drauf. Du drückst die Klinke herunter und es begegnen dir drei Menschen. Der erste, der hat mega viel Wissen. Er hat die Bibel studiert. Er kennt Verse vielleicht sogar mehr als du. Er hat die Bibel auseinandergenommen. Er wollte sie mit seinem Kopf verstehen. Er hat Gott auf seine Ebene gestellt und war frustriert am Ende. Er hat es nicht verstanden und er hat in seinem Herzen fest entschlossen, es gibt keinen Gott. Der zweite, der dir begegnet, merkst du, der redet und redet, aber ist nicht überzeugt von dem, was er redet. Denn er sagt, ich habe mal da gesehen, ich habe mal da gehört und ich glaube, aber wirklich hat er keine Ahnung. Die dritte Person, merkst du, die haben ständig mit ihrem Gewissen zu kämpfen. Es gibt Menschen in seinem Umfeld, die ihn ständig daran erinnern, dass es eventuell doch einen Gott gibt. Und bei jeder Erinnerung schrillt es Alarm in seinem Kopf. Denn er weiß ganz genau, wenn es den da oben gibt, dann sieht es schlecht für mich aus. All meine Taten, mein Leben spricht dagegen. Ich liebe ihn weder diene ich ihn noch. Und er weiß ganz genau, ich muss in meinem Kopf festlegen, es gibt ihn nicht und mein Leben soll dazu dienen, ihn zu bekämpfen und diejenigen, die daran glauben. Da du ja auf der Suche bist nach einem Gott, sagst du, hinter dieser Tür finde ich ihn nicht und gehst hinaus. Die dritte Tür, drückst die Klinke herunter. Da steht Weltreligion. Du gehst hinein und hörst so viele verschiedene Götternamen. Du siehst die Arten, wie sie variabel sind. Jeder versucht, sich gar seinem Gott zu nähern. Aber am Ende stellst du fest, es ist eine Lehre hinter jeder Religion. Die vierte Tür, Esoterik. Was heute auch ein Trend ist, das, was Esther gesagt hat, mit diesen ganzen Dingen, man versucht, bestimmte Übungen, Bewegungen im Geist zu tun, um in eine andere Welt zu gelangen, um seinen Geist irgendwie Kraft oder zu stärken. Und ich möchte dir Mut machen, Esther, diese Frau wird irgendwann mal feststellen, sie ist leer. und du kannst ihr von deiner Fülle erzählen. Du gehst hinaus und kommst auf die nächste Tür. Die fünfte Tür, Humanismus. Humanismus ist eigentlich etwas sehr Gutes. In der Bergpredigt sagte Jesus, wir sollen friedfertig sein. Friedfertig sind die Humanisten. Humanisten sind Menschen, die Gutmensch sein wollen. Die wollen den anderen akzeptieren, tolerieren, friedfertig sein. Aber in einem Punkt geht der Humanismus mit Gott total auseinander. Denn sie sagen, der Mensch kann gut genug sein. Also sagst du dir auch hier, wenn es im Humanismus keinen Gott gibt, gehe ich weiter auf die Suche. Und du hast irgendwann mal schon in deinem Leben gehört, da gibt es eine Tür, da wird behauptet, ich bin die Tür. Und er selbst hat es auf die Tür geschrieben. Und auf dieser Tür findest du auch ein Kreuz. Und der Vers aus Johannes 14,6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wir drücken die Türklinke herunter und merken, die Tür ist verschlossen. Im Gegensatz zu den anderen Türen, die waren alle geöffnet. Aber diese hat Gott verschlossen. Warum? Durch diese Tür kommst du nicht einfach durch das Runterdrücken der Türklinke. Durch diese Tür kommst du nur durch Glaube, durch Buße, durch Bekennen, dass du ein begnadeter Sünder bist. Die meisten von uns haben geglaubt und deswegen sitzen sie heute in der Kirche. Oder es gibt welche, die sitzen hier und warten auf das Angebot. Als wir durch die Tür hineingegangen sind, stand auf der Rückseite des Türblattes noch etwas. Denn da steht, ich habe dich berufen. Als Mensch hast du automatisch eine Würde. Wenn du auf diese Erde kommst, hast du seit deiner Geburt eine Würde. Der Vaterstaat sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das heißt, sie sind dir wert. Doch diese Würde, die der Staat dir verleiht, ist zu wenig. Die Könige haben immer wieder das Privileg oder das Vorrecht oder die Gelegenheit nutzen sie, Menschen aus ihrem Bürgerrecht zum Adelstand zu, wie soll ich sagen, jetzt rüber zu erheben. Genau, richtig, danke. Aber sie machen es nur mit Menschen, die etwas Besonderes geleistet haben. Stell dir mal vor, du bist einfach ein Bürger und von heute auf morgen bist du ein König, du bist ein Adeliger, du gehörst zur Familie, zur Königsfamilie. Und der König des Himmels wartet hinter dieser Tür und möchte dich zur Familie Gottes zutun. Er möchte dich würdigen. Uchimura war ein Junge einer Samurai-Familie. Und was wir wissen müssen ist, wenn du zu einer Samurai-Familie gehört hattest, war es etwas Besonderes. Samurai verbinden wir vielleicht oft mit Menschen, die einfach nur Krieger sind. Aber sie waren auch Berater von Fürsten und Oberbefehlshaber. Das heißt, es waren Menschen mit viel Wissen, mit einem Ansehen der Person. Als Uchimura die Hochschule besuchte, war er 16. Und in dieser Hochschule gab es gerade eine Umbruchphase. Denn es war ein Dozent aus Amerika und dieser hatte einen so großen Einfluss auf seine Mitschüler, dass sehr viele an Gott glaubten. Außer dieser Uchimura. Er war mittendrin, aber er glaubte nicht. Er leistete so viel Widerstand. Und dieser Uchimura sagte, dass der Glaube, ja der Widerstand, dass so viele Menschen immer wieder von Gott redeten, ihn keine andere Wahl mehr gelassen hat, als sich zu diesem Gott zu bekennen. Merken wir, er bekannte sich nur. Aber weil dieser Uchimura sich nur bekannte, rein äußerlich, war es von vornherein erstmal ein sehr gutes Gefühl. Ein Gefühl, du gehörst dazu. Du bist nicht mehr Außenseiter. Aber seine innere Haltung, seine Kapitulation als Sünder vor Gott, sich selbst zu sehen, kam erst später. Und ich fand es interessant, was er wenig später schrieb. Und das war etwas Bedeutsames, etwas, wo ich gesagt habe, das muss ich auch versuchen, mit meinem Leben wirklich Menschen weiterzugeben. Was vermittle ich meinen Menschen? Er sagte, wenn ich sage, ich bin ein Christ, dann meine ich nicht, dass ich ein Heiliger bin. Ein Führer anderer Menschen oder ein Vorbild der Humanität. Denken wir, Humanität heißt, gut Mensch zu sein, ohne Gott. Wenn ich sage, ich bin Christ, dann meine ich, dass ich ein Sünder bin. Ein begnadeter Sünder, der einzig allein durch die Gnade Gottes und Christi Willen mir vergeben worden ist. Als ich ein Christ wurde, hörte ich auf, ein Moralist zu sein. Und er schreibt weiter, und mein Misserfolg als Moralist und nachdem ich bei allen Religionen das kirchliche Christentum mit eingeschlossen hatte, keinen Erfolg hatte, fand ich durch meine todbringende Krankheit, meine Sünde, bei Christus Heilung, die er mir am Kreuz angeboten hatte. Und mit dieser Würde, die Jesus dir verliehen hatte, die er dir anbietet am Kreuz, sagst du, ich bin ein Sünder. Ja, ich bin das, aber nicht, ich bin das, weil ich so gut bin, sondern weil er mir die königliche Würde verliehen hatte. Die Würde, die mich nicht nur hier auf der Erde hindurchträgt, sondern bis in die Ewigkeit. Du bist also gewürdigt worden und bist ein Würdenträger. Und wenn wir die Bibel lesen, merken wir schnell, Gottes Wille, Gott wollte wirklich, dass jeder Mensch geliebt und wollte, dass du ein Würdenträger Gottes wirst. Und mir ist das so klar geworden, das heißt in der Stelle, wenn eure Kinder euch bitten um ein Stück Brot, gebt ihr ihnen auch keine Steine. Und wie viel mehr vermag euer Vater im Himmel, worum ihr bittet? Ein jeder Mensch, Vater oder Mutter, selbst wenn du ein Lediger bist und um Kinder herum bist, dann denkst du dir manchmal, okay, hoffentlich wird er eine gesunde Entwicklung erleben. Hoffentlich findet er Freunde, die ihn gut tun. Hoffentlich findet er einen Beruf, womit er seine Familie versorgen kann oder wo er einfach auch ein Diener Gottes sein kann. Wird er eine Familie haben? Wird sein Besitz ausreichen, um zu leben? Wird er Gesundheit haben? Du wünschst ihm ein langes Leben? Ja, du wünschst ihm sogar ewiges Leben. Und wie viel mehr hat sich Gott bei seiner Allwissenheit Gedanken gemacht über uns? Wie viel mehr hat er sich gewünscht, dass wir in Ewigkeit Würdenträger werden, dass wir in der Herrlichkeit bei ihm leben sollen? Die Ewigkeitswürde, die haben wir Menschen weggeworfen. Im Garten Eden ist es passiert, da wo der Mensch seinen eigenen Willen lebte. Und ich finde, die Flüchtlinge sind ein gutes Beispiel. Nicht, dass sie ihren eigenen Willen leben, sondern ein Beispiel dafür, wenn du jemanden aus seinem Lebensraum rausschmeißt. Wir haben es oft in den Nachrichten gehört, dass Flüchtlinge mit total überladenen Booten durch die Gegend fahren, durch das Mittelmeer. Und genauso verhält es sich mit Menschen in diesem Leben. Der Mensch, er kann nicht leben, wenn er von dieser Erde genommen wird und in das Mittelmeer geworfen wird. Jetzt sagt ihr vielleicht, okay, ich bin guter Schwimmer. Du kannst vielleicht eine halbe Stunde, eine Stunde auf dem Wasser bleiben, ohne nichts Schwimmbares. Aber dann holen dich die Krämpfe ein. Deine Muskeln verkrampfen und du ertrinkst. Und genauso ist es ohne deiner Ewigkeitswürde. 60 bis 80 Jahre kannst du leben mit der Würde, die der Staat dir verleiht als Mensch. Aber wenn du ohne Gott dein Leben lebst, dann lebst du es auch in Ewigkeit ohne Gott. Zum Leben, ja zum ewigen Leben, brauchst du wirklich die Ewigkeitswürde. Vielleicht bist du erbittert und sagst, okay, es gibt so viele Würdenträger, es gibt so viele kirchliche Vorsteher, die fahren mit ihren Staatskarossen, mit Stretchlimos, mit prunkvollen Stadtvillen bauen sie sich. Soll das alles im Namen Gottes passieren? Ihre Millionengehälter, die sie sich jeden Monat zuschieben? Ich möchte dir Mut machen, diese Menschen haben meist wenig mit Gotteswürdenträger zu tun. Echte Gotteswürdenträger, sie fragen nicht, was sie bekommen. Aber diese Menschen, die echte Würdenträger Gottes sind, haben auch ein schweres Leben. Denn sinnbildlich wird dir der Teufel Menschen in den Weg schmeißen, die draußen bei Minusgrade dir Wasser über den Weg schütten werden, dass du auf die Nase fällst. Sie werden dir Stolpersteine in den Weg schmeißen, dass du hinfällst. Deren Ziel ist es, schmeiß weg die Würde, die Ewigkeitswürde, die er dir verliehen hat, damit sie mich nicht an das immer wieder erinnert. Würdenträger haben etwas mit einem hohen Amt zu tun. Und ich habe mir eine lange Zeit Gedanken gemacht und auch Gott gefragt, was meine Berufung, sag's mir. Und wenn du Gottes Stimme hören willst, kannst du ihn herausfordern. Aber bei unserer Herausforderung stelle ich oft fest, ich wollte, dass er redet. Wollte Gott überhaupt reden? Ich schreibe ihm sogar vor, wie er zu reden hat. Vielleicht durch ein Zeichen. Vielleicht, ich möchte ihn audiomäßig hören. Das ist natürlich. Aber er spricht durch sein Wort. Er spricht durch seinen Geist. Aber nicht so, wie wir es uns immer wieder erhoffen. Und ich finde es auch interessant, Würdenträger wird meist eine Aufgabe gegeben. Wir suchen sie uns nicht selbst aus. Wie viele in der Kirchengeschichte haben bei Gott gebettelt, Gott, ich will diese Würde nicht tragen. Ich will kein Würdenträger sein. Damit, womit du mich berufen hast, es ist zu schwer. Ja, sie mussten sogar ihr Leben dafür hingeben. Vielleicht sagst du, der praktische Dienst, der steht mir, den nehme ich, den trage ich locker. Es ist die Frage, wie du es trägst. Einige Jünger waren echte Würdenträger. Ja, sie haben es sogar mit ihrem Leben bezahlt. Aber es gab noch die Würde Gottes, die des Erlösungsplan. Und interessant, dass Gott seinen Würdenträger auch aussuchte. Er hatte ein Prinzip, dass sich das durch das ganze Alte Testament durchzieht. Es musste rein, es musste makellos sein, fehlerlos. Jesus war derjenige, dem die Würde verliehen wurde. Und er war der Würdenträger Gottes aller Zeiten. Matthäus 26, 36 bis 39. Matthäus 26, 36 bis 39. Da hat es mir einfach gezeigt, selbst der beste Würdenträger, er hatte zu kämpfen. Er hatte gedacht oder Gedanken gepflegt, Gott, vielleicht kannst du mir das doch irgendwie ersparen. Vielleicht verschonst du mich. Ab Vers 36, da kommt Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das Gethsemane genannt wird. Und er spricht zu den Jüngern, setzt euch hier hin, während ich weggehe und dort bete. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit sich. Und er fing an, betrübt zu werden und ihm graute sehr. Graut es dir manchmal auch sehr? Da spricht er zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch, und jetzt kommt der Punkt, er sagte, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und ich möchte dich ermutigen, als Würdenträger Gottes, dass du wirklich ein Würdenträger Gottes dich hingibst. Ob es dir passend scheint oder nicht, ob deine Berufung vielleicht zu gering erscheint oder nicht. Du brauchst nicht dein Leben lang warten, dass Gott irgendwie über dich kommt und audiomäßig spricht oder dass er ein Gewitter losschickt. Gott kannst du erleben in der Bibel, in seinem Wort, durch seinen Geist. Und wenn du verstanden hast, die Berufung, die er mir gegeben hat, ist dienlich für meinen Nächsten. Es ist ein Segen für meinen Nächsten. Ja, vielleicht errettest du sogar Seelen. Dann möchte ich dich ermutigen, auch wenn die Bananenschalen angeflogen kommen und wünschen, dass du hinfällst, dass du als Würdenträger deine Würde hinschmeißt, halt sie fest, gib sie weiter. Auch wenn du heute im Trend sagst, okay, die Frau muss arbeiten gehen, ich bin nur Mutter, ich habe keine Berufung. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Die größten Erweckungsprediger brauchten Mütter und Väter, die ihnen von der Ewigkeitswürde erzählen, dass es einen Gott gibt, der den Menschen nicht liegen lässt, der einen jeden Menschen, in einem jeden Menschen etwas Kostbares sieht, was durch Sünde verloren gegangen ist. Weißt du, dass die größte Berufung auch dein Holzweg sein kann? Wir haben es am Freitag in der Offenbarung, wobei Willi auch über die Gemeinde Sardes sprach, gemerkt. Nach außen, Offenbarung 3,1, nach außen hin bist du lebendig, aber in Wirklichkeit bist du tot. Und das sollte die Ermutigung für dich heute sein als Christ, dass du in deiner Berufung treu bleibst, dass du mit deiner Berufung das Reich Gottes baust. Gott braucht in seinem Reich Gottes nicht nur Prediger, die offensichtlich sind, nicht nur Sänger, die offensichtlich singen, nicht nur Handwerker, wo das Handwerk am Ende bestaunt wird. Es braucht die einfachsten Mütter, es braucht die einfachsten Väter, es braucht Menschen, die beten. Einfach die einfachsten Sachen, die dir einfallen, wo du sagst, ich bin berufen, aber wer merkt das schon? Das Reich Gottes braucht einen jeden auf seinem Platz. Und deswegen fand ich das Gebet des Paulus so interessant. Er wusste, die Thessalonicher Gemeinde wird verfolgt. Sie erleiden viel. Und er hat gebetet, in 2. Thessalonicher 1, Vers 11, deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringe, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm, gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Deine Berufung verherrlicht unseren Herrn. Und ich möchte dir Mut machen, bleib in deiner Berufung. Bleib ein Würdenträger Gottes. Weißt du warum? Weil er dir die Würde verliehen hat. Er hat dir die Ewigkeitswürde gegeben. Amen. Lasst uns beten.